Deutschlandfunk, Information und Musik.
Rund 360 Millionen Wahlberechtigte in den 27 EU-Staaten sind aufgerufen, ein neues europäisches Parlament zu wählen. EU-Bürger in ganz unterschiedlich prosperierenden Staaten. Da sind die wohlhabenden Nord- und Westeuropäer, die Menschen in Osteuropa, die versuchen aufzuholen, und die südeuropäischen Staaten, die verstärkt gegen Armut kämpfen. Ein ungleiches Europa also, dessen sozialer Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt ist. Wie steht es um Gleichheit und Zusammenhalt in der EU? Diese Frage stellt sich Wirtschaftsforscher und Publizist Michael Dauderstedt. Er ist Co-Autor des Sammelbandes Europa 2050, souverän sozial handlungsfähig. Meine erste Frage an ihn war, Europa musste ja jüngst viele Krisen verkraften. Nach den Banken wurde um den Euro gebankt. Dann kam die Pandemie, der Ukraine-Krieg, der Nahostkrieg, die Inflationssorgen und Sorgen ums Klima. Sie, Herr Dauderstedt, schreiben, trotz der Polykrise sieht die tatsächliche soziale Entwicklung in der EU überraschend gut, wenn auch heterogen aus. Was führt Sie zu diesem Ergebnis?
Meine Analyse stützt sich auf die Daten von Eurostat, der Statistischen Amt der Europäischen Union, die regelmäßig sogenannte Haushaltsbefragungen durchführen, um daraus Informationen über das Einkommen der Haushalte, also auch über viele andere Dinge, aber ich konzentriere mich dann auf die Einkommen, durchführen. Wenn wir jetzt die verschiedenen Krisen, die Sie gerade erwähnt haben, angucken, dann muss man sagen, Europa ist sehr unterschiedlich durch diese Krisen gekommen. In der Finanzkrise und anschließend sogenannten Euro-Krise, die eigentlich eher eine Staatsschuldenpanik war, aufgrund einer Fehlkonstruktion der Eurozone, würde ich sagen, da hat Europa eigentlich ziemlich versagt. Im Gegenteil, hat es mit kontraproduktiven Politiken in Südeuropa die Krise verschärft und dort zu starkem Anstieg der Armut geführt. In den Folgekrisen der Pandemie insbesondere, aber auch jetzt im Ukraine-Krieg und daraus folgenden Energiekrise, muss man sagen, hat Europa zwar etwas verzögert, aber letztlich doch völlig anders reagiert. Es hat dieses große Projekt Next Generation EU mit 750 Milliarden Euro Volumen aufgelegt. Und das hat auch dazu geführt, dass in der Tat vieles viel besser gelaufen ist als in der früheren Krise von 2008 bis 2010 oder ungefähr. Die andere Sache ist natürlich die Politik innerhalb der jeweiligen Länder. Da hat es natürlich schon größere Unterschiede gegeben, aber auch da kann man generell sagen, dass die Fiskalpolitik eher und auch die Geldpolitik eher sozusagen offensiv reagiert hat und damit große Teile der Lasten, die auf insbesondere auch die ärmere Bevölkerung zugekommen sind durch die Krise, abgemildert hat. Also ich sage nur in Deutschland der berühmte Doppelwumms.
Wie erfassen Sie den sozialen Zusammenhalt? Was sind dort die Faktoren?
Ich konzentriere mich wirklich nur auf einen relativ kleinen Aspekt des sozialen Zusammenhalts, nämlich die Einkommensverteilung und vielleicht noch Armutsquoten und bis zu einem gewissen Grad Vermögensverteilung. Und wenn man jetzt diese Einkommensverteilung im gesamten Europa betrachtet, dann stellt sich das Bild natürlich noch mal etwas komplexer dar, weil wir da Länder mit unterschiedlichen Währungen vergleichen und deren Kaufkraft ist in den einzelnen Ländern auch unterschiedlich. Man kann in Bulgarien für einen Euro natürlich viel mehr erwerben als in Luxemburg. Aber insgesamt kann man sagen, dass wenn man jetzt wirklich die Menschen in Europa von den Reichsten, egal wo sie nun leben, zu den Ärmsten, egal wo sie leben, also ohne Berücksichtigung der Länder als solche, vergleicht, dann ist die Einkommensungleichheit in Europa als Gesamtregion natürlich schon sehr hoch, weil wir eben sehr arme Regionen oder Länder haben und sehr reiche. Aber wir haben trotzdem insgesamt, und da gilt es jetzt auch wieder in die jüngste Krisenphase, wir haben erfreulicherweise unter anderem durch das hohe Wachstum in Osteuropa lange Zeit jetzt seit 2015 ungefähr einen Rückgang dieser europaweiten Ungleichheit zu beobachten.
Einfach weil die Schwächeren aufholen.
Genau, die Jahre, ja? Also die Wachstumsraten in Osteuropa waren doch immer ein paar Prozentpunkte, also im Durchschnitt doch höher als im reichen Nordwesten. Also Polen und insbesondere ist zum Beispiel auch ein Land, was relativ gut durch die ganzen Krisen gekommen ist.
In der Süddeutschen Zeitung im Spezial zur EU-Wahl steht, die EU, so scheint es, kann ihr Wohlstandsversprechen nach den Krisen der vergangenen 15 Jahre nicht mehr halten, heißt es dort.
Also ich denke, sie könnte es halten, wenn sie entsprechende Anstrengungen unternimmt. Natürlich gibt es große Probleme. Da hängt auch ein bisschen davon ab, wie man den Wohlstand definiert. Also wenn wir immer nur ein Wachstum von immer mehr Gütern, die mit hohem Energieaufwand hergestellt werden müssen, und Dienstleistungen, die besonders energieintensiv sind, also Mobilität oder sowas, betrachten, dann gibt es sicher ökologische, klimapolitische Grenzen, die wir zumindest einhalten sollten. Und insofern sind da dem Wohlstandsentwicklung gewisse Grenzen gesetzt. Aber es gibt ja andere Dimensionen unseres Wohlstands, die viel weniger von diesen Restriktionen betroffen sind, also Bildung, Gesundheit und so weiter, die aber für die Menschen vielleicht viel wichtiger sind als noch mehr Fernreisen oder irgendwie ein noch größeres Auto zu fahren.
Wenn die EU vergleichsweise im Schnitt gut durch die Polykrise gegangen ist oder geht, warum kommt diese Erkenntnis bei der Bevölkerung tendenziell nicht an?
Das überrascht mich auch teilweise etwas. Nun muss man einmal sagen, es ist ja von Land zu Land, wie gesagt, unterschiedlich. Also wenn man jetzt die innerstaatliche Ungleichheit sieht, dann gibt es doch eine größere Anzahl von Ländern, wo die doch zugenommen hat in der Krise. Das, im EU-Durchschnitt ist es zwar zurückgegangen, aber das ist eben sehr heterogen. Hm. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Deutschland betrachtet, das ist eigentlich ein Land, wo die Ungleichheit eher stark abgenommen hat. Und trotzdem haben wir diesen Anstieg des Rechtspopulismus, Gott sei Dank in letzter Zeit etwas zurückgegangen aufgrund der verschiedenen Skandale. Mhm. Aber ich denke, die Leute haben zum Teil bestimmte Erwartungen gehabt, die vielleicht höher waren als jetzt die reale Entwicklung. Also gerade auch in Deutschland haben wir natürlich, ist jetzt nicht gerade das Land, was jetzt wirtschaftlich besonders boomt in Europa. Die andere Sache ist vielleicht auch, dass die Menschen mit der Art, wie die Politik mit diesen Dingen umgeht, nicht zufrieden sind.
Ja, denn die relative Mehrheit der Deutschen vertraut zwar der EU eher, aber 43% vertrauen ihr eher nicht. Das sind doch frappierende Ergebnisse.
Ja, da denke ich, ist auch teilweise die politische Kommunikation nicht ganz unschuldig, weil doch auch in Deutschland häufig der EU immer der schwarze Peter zugeschoben wird, wenn irgendwas nicht so gut läuft, obwohl dass die deutsche Regierung natürlich wie alle anderen Mitgliedstaaten bei den Entscheidungen im Rat ein ganz entscheidendes Mitspracherecht hat. Das heißt, Politiken werden gemeinsam formuliert, aber hinterher wird dann die Kritik immer sozusagen bei der EU abgeladen.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, also ganz im Sinne des Buchtitels Europa 2050, was muss die EU da am dringendsten anpacken, um den sozialen Zusammenhalt und die Gleichheit auf ihrem Gebiet zu sichern?
Der erste Punkt, den ich auch in meinem Studie da berücksichtige, ist, welche EU ist das dann? Wie ist sie zum Beispiel erweitert um den Westbalkan? Ist sie eventuell sogar erweitert um die Ukraine oder die Türkei?
Es gibt 10 Beitrittskandidaten dann, letztendlich, ne?
Genau. Also da reden wir ja über völlig andere Konstellationen, die auch mit anderen Herausforderungen verbunden sind. Also der soziale Zusammenhalt wäre in einer so erweiterten EU natürlich deutlich schwieriger herzustellen, weil die Einkommensunterschiede sehr viel größer sind. Also die Beitrittskandidaten haben ein Einkommensniveau, das eher ungefähr beim unter einem Viertel des EU-Pro-Kopf-Einkommens liegt, während zum Beispiel das jetzige Osteuropa bei der Hälfte liegt. Ne? Also da kommen gewaltige Herausforderungen auf uns zu.
Michael Dauderstedt, er ist Wirtschaftsforscher, Publizist und Co-Autor des Sammelbandes Europa 2050, souverän sozial handlungsfähig. Erschienen ist das Buch im Dietz Verlag. Herr Dauderstedt, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Sinjavski, das hat mich sehr gefreut.